Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZipFM-Ausgabe vom 30. März 2011. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen von Radio Unerhört Marburg. Die Themen heute: Erneuerbare Energie in ganz Europa auf dem Vormarsch. Kritik an der aktuellen Berichterstattung aus Japan. Anfang April wird im oberfränkischen Pommersfeldern das sogenannte Lesetreffen stattfinden. Das erwartete Publikum: Rechtskonservative, Revanchisten und Neonazis. Und zum Schluss geht's um Fluglärm in Halle. Nicht nur die Innenstadt soll verschont bleiben. Verantwortlich für diese ZipFM-Ausgabe ist Radio Unerhört Marburg. Atomkraftwerke sind nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern auch unnötig. Dabei könnte man am Stromsparen und Gewinnverzicht für Stromkonzerne denken. Aber tatsächlich geht die Entwicklung alternativer Energiegewinnung ohne große Umbrüche bereits bedeutend voran. Und das in vielen europäischen Ländern. Jan Haverkamp ist EU-Koordinator für Atomenergiefragen bei Greenpeace. Er arbeitet in Brüssel und lebt in Prag. Unser Kollege Mirko von Radio Dreieckland konnte ihn daher um einen Überblick über die Entwicklung alternativer Energiegewinnung von Ost- bis Westeuropa bitten.
Wie ist denn aus mit der Entwicklung von den, früher sagte man alternativen Energien, heute sagt man regenerativen Energien. In Deutschland gab es ja so ein Modell, das erneuerbare Energiengesetz, was Solarkraft, Windkraft und so weiter gefördert hat. Wie sieht das mit solchen Bestrebungen aus hier in Europa?
Also wenn wir nach Mitteleuropa schauen, ist das schon interessant zu sehen, was da passiert, weil zum Beispiel Tschechien und Bulgarien kennen ein Einspeisegesetz, wie wir das auch in Deutschland kennen. Und das hat die erneuerbaren Energieindustrie einen richtigen Schub gegeben. In Tschechien hat das sogar zu einem Solarboom geführt, die ein bisschen aus der Hand gelaufen ist, weil die Einspeisetarife zu hoch angesetzt waren. Das ist jetzt korrigiert worden, aber der weiteren Wachstum von Solarenergie und auch Windenergie geht hier weiter. Was interessant ist zu sehen, ist, dass man auf Regierungsniveau, auf Ministeriumsniveau und auch auf das Niveau der größten Elektrizitätsbetriebe in beiden Ländern die Augen dafür heftig zumacht und einfach nicht sieht, was auf die zukommt. Der großen Konkurrenzkampf zwischen Erneuerbaren und Kernenergie, die wir aus Deutschland kennen, kommt auch in diesen Ländern. Anderen Ländern haben anderen Unterstützungssystem entschieden mit Zertifikaten zum Beispiel, aber sind dadurch auch nicht so rasant in deren Entwicklung. Da ist eine Entwicklung, die führt nach die Erfüllung der 2020 Ziele für die EU, aber nicht eins, der ein Eigendynamik auslöst, so wie den deutschen Einspeisegesetz gemacht hat, die eine Entwicklung der erneuerbaren Energien erzeugt, die wirklich über die Ziele hinausgehen kann und damit dann auch ohne weiteres ohne Kernenergie und neuen Kernenergie oder auch das verschnellt Abschalten von existierenden Kernenergie auskommen kann.
In der Slowakei gibt es da sowas Ähnliches?
Da gibt es die Ansätze. Das Problem ist nur, dass das System sehr abhängig davon ist, ob man Zustimmung bekommt, um sein Windkraftwerke oder Solarkraftwerke ans Netz anzuschließen. Und die Zustimmung bekommt man halt nicht. Das bedeutet, dass die Slowakei von allen Ländern in Mitteleuropa einige Jahre zurückliegt in der Entwicklung von erneuerbaren Energieträgern. Man kann das sehr gut sehen, wenn man reist von Wien nach Bratislava. Der Wind hört auf an die Grenze. So sieht das aus. Also bis der Grenze steht es voller Windturbinen. An österreichischen Seite und an slowakischen Seite steht nichts. Und die Situation wird auch noch ein bisschen weiter dauern. Oder es müsste sein, dass jetzt mit Fukushima auch der neuen slowakischen Regierung, die wir seit fast ein Jahr haben, vielleicht ein bisschen mehr Mut zeigen möchte und auch erneuerbaren Energien mehr unterstützen. Und in Westeuropa ist natürlich Frankreich ist ein interessantes Land im Moment, weil da gerade die Entwicklung der erneuerbaren Energien anfängt mit einer Geschwindigkeit, die auch eine richtige Konkurrenz darstellen könnte. Größten Beispiel für Europa ist, denke ich, sind noch immer Spanien und Portugal. Die haben das deutsche Modell übernommen, aber so erfolgreich, dass wir da für Spanien zum Beispiel Tagen sehen, an denen 50% der Elektrizität schon aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Da muss man eigentlich jetzt bald Kernkraftwerke vons Netz nehmen, damit ausreichend Raum da ist für die immer noch wachsende erneuerbaren Energiequellen.
Ja, da kommt dann das Problem mit den Stromleitungen, mit dem Stromnetz. Ja. Ich meine, wenn Spanien und Portugal so viel Sonnenenergie haben, dass sie exportieren könnten, könnte man ja auch Frankreich dann helfen, ihre Reaktoren vom Netz zu nehmen.
Na, es wär mehr notwendig sein, um die Stabilität ins Netz zu vereinfachen. Also Frankreich hat Potenzial genug, um sich selber mit erneuerbaren Energiequellen zu versehen. Frankreich hat auch eine Sonne, hat ausreichend Wind, hat ausreichend Möglichkeiten für Geothermie. Da ist das Problem überhaupt nicht. Also, aber es ist mehr ein Problem, dass Spanien und Frankreich noch sehr getrennt sind. Es gibt da nur ein paar kleineren Verbindungen durch die Pyrenäen. Und dann ist natürlich die Frage, was für Verbindungen muss man haben, um die Stabilität zu garantieren auf dem Niveau, dass wir das gewöhnt sind, 99,7% Netzwerkstabilität. Und möchte man tatsächlich Kabel durch die Pyrenäen ziehen? Das ist eine Diskussion, die ist nicht so einfach. Man könnte auch an Untermeerskabeln, an die Seiten der Grenze denken. Wir haben viel da angerechnet in den letzten Jahren und haben herausgefunden, dass also diesen Riesenkabeln, die zum Beispiel Desertec sehen möchte, brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir im Norden dezentral ausreichend unseren eigenen Kapazität aufbauen. Und da ist eine Bilanz zu ziehen zwischen wie viel man hier dezentral baut und wie viel man auch abhängig sein möchte von mehr zentral, also Spanien Sonnenenergie, Italien Sonnenenergie oder Nordsee Windenergie. Der Bilanz muss richtig geschlagen werden. Und wenn man das richtig macht, dann sind die Investitionen in Netzwerke noch richtig überschaubar.
Soweit Jan Haverkamp, Atomexperte von Greenpeace. Am Freitag gibt es ausnahmsweise eine fünfte Fokussendung in dieser Woche. Dann werden wir nochmals einen Blick auf die Energie in Europa werfen, nämlich nach Italien.
Ähnliches Unbehagen wie die Nordafrika-Berichterstattung von Taz und Welt und Faz bereitet uns gerade die Sicht auf Japan. Reale Medienwahrnehmung erfordert einen kritischen Blick, aber genau das ist durch mangelnde Information selten und es scheint auch andere Gründe zu geben, warum die Japan-Nachrichten auf Platz 4 und 5 kurz vor den Sportnews rutschten. Florian Rötze, Chef der Online-Plattform Telopus, des Heise Verlags hat einen der seltenen kritischen Blicke auf die Medienrealität geworfen. Heike Guthoff von Radio Korax sprach mit ihm.
Sie hatten zwei Artikel zu Fukushima auf heise.de veröffentlicht. Der erste war der Versuch eines Zustandsberichts unter Rekurs auf ein Interview von Sebastian Flugbeil, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz. Flugbeil hatte unter anderem von einem Medienproblem gesprochen und diesen Faden nehmen Sie in Ihrem zweiten Artikel wieder auf. Und Ihr zweiter Artikel ist eine Kritik an der Berichterstattung zu Fukushima, genauer eine Kritik an der neuerlichen Berichterstattung. Da machen Sie lapidar gesagt eine Medienschelte und Sie werfen den Medien allgemein vor, die würden sich hinter einem Quantitätsargument sozusagen verstecken. Wir bekommen keine Informationen aus Fukushima, dann schreiben wir auch nichts. Ist denn da nicht was dran? Wenn man nichts hat, kann man auch über nichts berichten.
Ja, im Vorfeld muss man ja sagen, es handelt sich um die derzeitige Sucht zu allen Themen, die gerade aktuell sind, Tickermeldungen im Internet zu machen. Also das heißt, die Artikelebene zu verlassen und möglichst umgehend sofort möglichst viel an Informationen rauszustoßen. Und da hat man natürlich das immanente Problem, dass dann, wenn eben nicht genügend Informationen vorhanden sind, die also so ein Informationssturm nicht dauerhaft genügend Informationen liefert, dass man dann natürlich in Verlegenheit kommt. Das hängt aber eher davon ab, wie man eben mit solchen Informationsströmen umgeht, ob man jetzt sozusagen diese Schalte macht auf Tickermeldungen oder nicht. Und diese gegenseitige Ansteckung der Medien, die nun alle, ob es Syrien ist oder Ägypten ist oder eben Fukushima ist, auch die Landtagswahlen fangen jetzt wieder genauso an, da werden überall eben diese Tickermeldungen gemacht. Und da muss natürlich dann auch so sein, dass die sind ja nicht immanent interessant, wenn nicht andauernd spektakuläre Informationen rüberkommen oder Themen rüberkommen. Und das war eigentlich sozusagen meine Kritik. Und man könnte ja genauso gut Hintergrundartikel machen, ähnliche Dinge, und müsste nicht sozusagen diese Art von flüchtiger Aufmerksamkeit bedienen.
Ach so, habe ich Sie dann richtig verstanden, dass Sie im Prinzip nicht nur das Abfallen von Aufmerksamkeit kritisieren, sondern dass Sie grundsätzlich Kritik an der Berichterstattung über Fukushima üben?
Nee, an der Art der Berichterstattung, dass man sozusagen versucht, wegen mir minütlich zu verfolgen, was dort passiert, unter der Bedingung dessen, dass es ja dort auch kaum verlässliche Informationen gibt. Und das ist sozusagen so eine Art Schizophrenie, die da stattfindet, und die habe ich eigentlich aufs Korn genommen.
Aber Sie würden schon sagen, dass das Hauptproblem ein Aufmerksamkeitsproblem seitens der Medien ist innerhalb der Berichterstattung?
Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie Medien sich sozusagen auf bestimmte Themen werfen. Die werden dann wahnsinnig neu aufgebauscht. Man macht Sondersendungen, dann Brennpunkte oder eben Tickermeldungen. Und aber das kann man eben nicht lange durchhalten. Also Konflikte, oder auch jetzt wie in Fukushima, hatten wir natürlich das Problem, dass das ja über Wochen, wahrscheinlich über Monate, vermutlich auch über Jahre sich hinziehen wird. Und da kann man die Aufmerksamkeit natürlich nicht so lange halten. Das heißt aber, das Problem ist, das ja dann auch gesellschaftlich relevant ist, ist ja, dass man schürt schnell sozusagen so Aufmerksamkeitszentren auf ein bestimmtes Thema, die sind aber nach, was weiß ich, 10 Tagen, 15 Tagen verbrannt, dann muss eigentlich sozusagen das nächste Thema her, um diese Aufmerksamkeit zu halten. Und das ist, denke ich mir, wirklich ein immanentes Problem, was ja auch damit zusammenhängt, wie damit politisch dann langfristig umgegangen werden kann.
Genau. So ähnlich hatten Sie das auch geschrieben in Ihrem Artikel. Sie sagten, die Medien konzentrierten sich vornehmlich auf, Zitat, plötzliche Ereignisse. Mit hohem Thriller-Wert sozusagen. Dann nennen Sie als Beispiele Terroranschläge, Erdbeben und Tsunamis. Meine Frage an Sie, lässt sich Fukushima überhaupt in eine Aufzählung solcher Desaster einreihen?
Ja doch, das war ja dann auch am Anfang ja die Erwartung, dass es jetzt ganz schnell zum Super-GAU kommt. Deswegen wurde sozusagen alles darauf gerichtet. Dann hat sich aber herausgestellt, naja, möglicherweise dauert es doch länger, vielleicht kriegen sie es doch noch unter Kontrolle, und dann gab es auch nicht die spektakulären Bilder, ein bisschen Rauch hier und zerstörte Gebäude dort. Also da konnte man sozusagen an dieser Apokalypse-Dramatik eigentlich nicht so gut ran. Man hat ja auch nicht die wirklichen Bilder vor Ort und man war auch ausgeschlossen vom Informationssturm, und das machte es dann im Nachhinein dann etwas schwieriger. Aber als Vorgang selber ist es natürlich schon ähnlich wie der Tsunami oder das Erdbeben, hatte das dann auch so diese Erwartungen. Ich meine, muss man jetzt in Anführungszeichen sagen, natürlich die Erwartungen geweckt. Man hat dort auch so eine schnelle Katastrophe, die natürlich dann mediengerecht ist.
Ich habe Sie richtig verstanden. Sie sehen im Wesentlichen dieses Aufmerksamkeitsproblem und würden nicht sagen, dass Fukushima möglicherweise einer anderen Kategorie angehört.
Ja, man muss sich unterscheiden. Das eine ist ja die medial inszenierte Aufmerksamkeit, sondern das, womit die Leute sozusagen auch gefangen werden. Das andere sind natürlich die Ereignisse selber, die sind natürlich unterschiedlich. Natürlich ist was anderes ein Terroranschlag als ein GAU in einem Kernkraftwerk.
Ja, man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, zu sagen, Fukushima ist ein Ereignis einer ganz neuen Kategorie, sowas hatten wir noch nie.
Das haben ja die Politiker jetzt immer gesagt, aber ich meine, wir hatten es ja schon. Ich meine, Tschernobyl war ja schon ähnliches. Es gab auch den beinahe Kernschmelze in Forsmark in Schweden. Also im Prinzip ist natürlich jedes Unglück neu in bestimmten Rahmen, aber ich meine, Tschernobyl oder Three Miles Island, das waren ja schon Vorboten, also und nicht ganz unterschiedlich zu dem, was sich jetzt dort ereignet.
Also kein großer Kategorienfehler seitens der Medien?
Nee, glaube ich nicht, ne.
Kann Sie nicht sagen. Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Was denken Sie, wäre eine angemessene Form der Berichterstattung unter den Bedingungen, dass man keine Informationen aus Japan bzw. von TEPCO bekommt?
Da hätte man wahrscheinlich anstatt dieser Tickermeldungen, die dann einfach nur wieder schnell wiedergeben, ohne dass man das ein bisschen reflektiert, was von dort kommt, hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Vorsicht auf die Meldungen reagieren müssen. Das fehlt natürlich genau dann, wenn man so übereilt berichtet und so vermeintbar muss sozusagen in Echtzeit die Dinge verfolgen, dann kann man im Grunde genommen nicht ein bisschen Abstand wahren, ein bisschen kritisch reflektieren. Und das ist natürlich ein Trend, der jetzt in den Medien, gerade übers Internet und mit dem Satellitenfernsehen und so weiter zustande kommt, dass solche diese Dauerberichterstattung im Grunde genommen eigentlich eine Situation hervorbringt, die eine gewisse Kritik oder eher in den Hintergrund treten lässt oder eine Reflexion.
Oder gar unmöglich macht, ja.
Ja, also tendenziell natürlich schon, ja. Und das kann natürlich gut sein, dass das eine Verflachung, sagen wir mal, der Diskussion über bestimmte Themen eintritt. Das
genau.
Ist natürlich schon eine Gefährdung.
Genau, und in dem Moment könnte man doch vielleicht auch sagen, wenn wir keine Informationen oder nur halbseitige Informationen aus Japan bzw. von TEPCO bekommen, ist es dann nicht unsere, also die Pflicht der Medien, darüber zu berichten, dass wir nichts haben, über das wir berichten können?
Und dass das, was wir haben, nicht verlässlich ist, ja.
Solche, sage ich jetzt mal, Art von Empörung habe ich beispielsweise in einigen Kommentaren in der Taz gelesen, aber mir fehlt das allgemein in der Berichterstattung.
Ich meine, die Medien wachen dann erst oft Monate oder Jahre irgendwie im Irakkrieg danach auf und beginnen dann erstmal ein bisschen mit einem kritischen Blick das Ganze zu verfolgen.
Wenn vom 1. bis zum 3. April das Lesetreffen im Schlosshotel auf Schloss Weißenstein stattfindet, dann locken nicht nur offenes Singen und Volkstanz in die Gemeinde Pommersfelden im Landkreis Bamberg. Das Interesse der Zuhörerschaft gilt vielmehr Themen deutlich politischerer Natur. Das jährlich stattfindende Lesetreffen gilt als intellektueller Treffpunkt rechtskonservativer bis neonazistischer Prominenz. Das zu dem Wochenende mit Dietmar Mounier, der extrem rechten Herausgeber der deutschen Nachrichtenmagazins, zuerst einlädt, kann also nicht mehr groß überraschen. Zudem wäre allein schon die diesjährige hochkarätig besetzte Referententinnenliste Grund genug, die Veranstaltung genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Veranstaltung, die viel zu lange nahezu unbeobachtet geblieben ist, meint Günther Pierzig von der VVN BDA in Bamberg.
Seit ungefähr 10 Jahren findet jährlich im März, April, so um diese Zeit, immer so ein dreitägiges Lesertreffen statt, wo sich also rechtsextreme Geschichts- und Gebietsrevisionisten treffen aus der ganzen Bundesrepublik, aus Österreich und aus den Nachbarländern und dort den intellektuellen Hintergrund für rechtsextreme Politik in der Bundesrepublik eigentlich liefern. Das Treffen ist alljährlich hochkarätig, ziemlich hochkarätig besetzt mit verschiedenen Leuten aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Und was dort betrieben wird, ist also vorrangig Gebietsrevisionismus, zum Beispiel der Schulverein von Drakenen trifft sich dort auch regelmäßig, also auch vor im Rahmen dieses Lesertreffens. Drakenen, das ist vielleicht manchen bekannt noch, das Gestüt Drakenen, Pferdegestüt, und dort bilden sich oder haben sich bereits wieder mehrere deutschsprachige Menschen angesammelt und kaufen dort Ländereien auf und wollen es wieder rückführen nach Deutschland, ins Deutsche Reich. Also das ist ein typisches Zeichen von Gebietsrevisionismus, das da betrieben wird und lässt auch Rückschlüsse auf die Menschen, auf die Leute zu, die da sich im Aufschluss Weißenstein jährlich treffen.
Was können Sie uns denn über die Referenten des diesjährigen Lesertreffen berichten?
Ja, da ist wieder eine ganze Reihe zu benennen, zum Beispiel also vorrangig der Einlader Dietmar Mounier, der im Anverlag beteiligt ist, der Mitherausgeber von Zuerst ist, dieser rechten Postille. Er ist Mitinhaber von Lesen und Schenken. Er gibt diese Zeitschrift der Schlesier raus, wo sich also selbst die Schlesier davon abgewandt haben, weil es ihnen zu rechts ist. In dem Verlag wird auch die Deutsche Militärzeitschrift herausgegeben. Rechtskonservative bis rechtsextreme Meinungen werden in dieser Zeitschrift geäußert. Er tritt auf mit einem Referat dann der ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister von Grauschwitz, der SPD-Mitglied war und ungefähr zum Jahreswechsel 2010/2011 aus der SPD ausgetreten ist. Das ist der Hans Büschel. Der hat jetzt, also er war Mitglied in der SPD und hatte auf dem letzten NPD-Bundesparteitag im Herbst letzten Jahres im November teilgenommen bei der NPD und dann damals hat er gesagt, dass er also bei den Redebeiträgen der NPD wohl kaum einen Satz gefunden hätte, den er nicht selbst so unterschreiben hätte können. Dieser Mann ist dann aus der SPD ausgetreten und der spricht jetzt dieses Jahr zum Thema Meinungsfreiheit mit Thilo Sarrazin in der SPD, also es geht offen gegen die SPD. Er hat jetzt auch für die NPD bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt kandidiert, konnte dort 6,5% für die NPD erringen. Ja, und dann sind noch so Dr. Theodor Schmidt-Kahle, ein Oberfranke, einer der ersten Erstunterzeichner des rassistischen Heidelberger Manifests von 1981, treten nur auf, der spricht, Kurskorrektur tut Not. Ursachen und Folgen der Bevölkerungsentwicklung. Dann der Harald Neubauer aus Coburg, langjährig bekannter NPD-Freund und Republikaner-Freund, der spricht über Hass, Heuchelei, Hysterie, wie deutsche Medien manipulieren. Dieser Harald Neubauer hat jahrelang, jahrzehntelang die Zeitschrift Nation und Europa herausgegeben. Diese Zeitschrift hat sich hervorgetan durch antisemitische, rassistische Äußerungen, fremdenfeindliche Äußerungen in höchstem Maß. Und die ist dann im 2009 im Dezember aufgelöst worden und ist in diese Zeitschrift zuerst übergegangen, also die Zeitschrift von Monier. Und dann sind natürlich noch so Geschichtsrevisionisten, wie zum Beispiel heuer Viktor Suvorov, der spricht über neue Erkenntnisse zum deutschen Präventivstaat 1941. Da soll also dargestellt werden, dass die Nazis eigentlich zur eigenen Verteidigung Russland angegriffen hätten, also einen Präventivschlag geführt hätten, um den Angriff Russlands aufs Deutsche Reich zu verhindern. Also das ist die Umkehrung der Geschichte, die da stattfindet, die falsche Interpretation der Geschichte. Und das ist natürlich ein Bereich, den kann man so einfach nicht hinnehmen.
Wenn man sich die Bandbreite der Teilnehmer des Treffens anschaut, hat man einerseits NPD-Landtagskandidaten und mit Harald Neubauer, den ehemaligen Herausgeber von Nation und Europa, andererseits aber auch mit Andreas Mölzer, FPÖ, EU-Abgeordnete und Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik. Gelingt den Veranstaltern der Brückenschlag zwischen rechtskonservativem und offen neonazistischem Denken?
Also das ist sicher wohl der zentrale Versuch dieses Lesetreffens, hier konservative, rechtskonservative Gruppen und rechtsextreme Gruppen zusammenzuführen. Wir hatten Ende Februar in der Gemeinde Pommersfelden den Versuch eines Klärungsgesprächs von den nordbayerischen Bündnissen, von Vertretern der nordbayerischen Bündnisse, zusammen mit den Gemeindevertretern. Und da war auch natürlich der Verfassungsschutz, der Herr Bieler vom Verfassungsschutz, von der BIGE, die Bayerische Initiative gegen Extremismus, anwesend. Und er hat diesen ganzen Kreis von Leuten so definiert, sie seien eindeutig dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen, mit eindeutig rechtsextremen Positionen. Also dieser konservative Kreis, der wird eigentlich nur als Deckmantel gebraucht, um die Ideologie nach rechts weiter auszuweiten.
Wie gehen denn die Einwohner von Pommersfelden mit der Veranstaltung um?
Also dieses Treffen findet schon seit über 10 Jahren dort im Schlosshotel Pommersfelden statt. Und wir haben im letzten Jahr bereits auch örtliche Kontakte aufgenommen, worauf sich ein Treffen gebildet hat oder ein Treffen zustande kam. Das war Ende Februar dieses Jahr. Und die Gemeindevertreter zusammen mit dem Verfassungsschutz und den kirchlichen Vertretern wollen diese Sache natürlich intern halten. Sie wollen keine Unzufriedenheit, keine Unruhe Unruhe in den Gemeinden um Pommersfelden herum stiften oder keine Unruhe reintragen. Und deswegen wollen sie das lieber verschweigen und langfristig halt nun einen Tisch gegen rechts machen. Die Pächtersfamilie, das Hotel selber, das Hotel gehört eigentlich dem Grafen von Schönborn, der das da also verpachtet hat. Die Pächtersfamilie selber sagt, sie sind darauf angewiesen, auf die finanziellen Vorteile. Die mieten das komplette Hotel und sie brauchen also diese finanziellen Einnahmen. Und insgesamt werden, da das ja eine sehr hohe Teilnehmerzahl von 300 Leuten, 250 bis 300 Leuten, im letzten Jahr waren es ungefähr 300 Leute, ist, werden die auch auf die umliegenden Hotels um Schloss Weißenstein herum verteilt, sodass auch die anderen Ortschaften, Wirte und Hoteliers, Vermieter von Räumen daran profitieren.
Heute findet vor dem Oberverwaltungsgericht in Sachsen den Anwohnerinnen des Flughafens Halle Leipzig gegen die Festsetzung der Flugrouten über Halle Ost statt. Radio Korax sprach mit Franziska Hess darüber.
Und was würden Sie sagen, so ist das jetzt nur so ein oder zwei Häuser oder sind das schon, weil Sie sagen, Wohngebiete schon wirklich, also viele Bewohner betroffen?
Es sind aus unserer Sicht sehr viele Bewohner betroffen. Es ist nämlich der gesamte Hallenser Osten betroffen und nach offiziellen Angaben der Stadt Halle wohnen da ungefähr 18.000 Menschen, die jetzt durch diese neuen Flugrouten betroffen sind und damit natürlich von Fluglärm betroffen sind.
Das klingt durchaus nach einer Menge. Jetzt gab es doch aber 2004 ein Planfeststellungsverfahren für die Erweiterung des Flughafens. Und dabei wurde ja davon ausgegangen, zumindest soweit ich das weiß, dass dicht besiedelte Gebiete nicht überflogen werden. Wie kann es denn dann jetzt passieren, dass trotzdem in Halles Osten und auch ja in Leipzig dicht besiedelte Gebiete überflogen werden?
Das hängt letztlich damit zusammen, dass die deutsche Flugsicherung bzw. das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung an ganz konkrete Festlegungen in der Planfeststellung nicht unbedingt gebunden ist. Das heißt, die endgültige Festsetzung der Flugrouten, also sozusagen der Straßen in der Luft, die dann von den Flugzeugen geflogen werden, die erfolgt erst nach der Planfeststellung in einem eigenständigen Verfahren. Und da kann es eben zu solchen Abweichungen kommen.
Und was werfen Sie denn jetzt dem Flughafenbetreiber bzw. dem gerade erwähnten Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und der deutschen Flugsicherung genau vor?
Wir werfen Ihnen vor, wir beanstanden letztlich die konkrete Auswahl der Flugroutenführung, dass man eben trotz dieser Festlegung in der Planfeststellung die dicht besiedelten Gebiete im Hallenser Osten überfliegen möchte und aus unserer Sicht nicht ausreichend nach Alternativen gesucht hat, nicht aktiv Alternativen betrachtet hat, die eine Routenführung erlaubt hätten, die weniger Bürger durch Fluglärm belasten.
Mhm. Kennen Sie denn sozusagen Alternativen? Also gibt es da welche oder ist es tatsächlich so, dass es kaum Alternativen gibt? Wissen Sie da, wie das aussieht?
Es gibt selbstverständlich immer Alternativen. Die einzige Frage ist nur, ob es Alternativen gibt, die unter Sicherheitsaspekten, Luftverkehr muss selbstverständlich sicher sein, das bestreiten wir gar nicht, ob es unter Sicherheitsaspekten Flugrouten gibt, die aus Lärmgesichtspunkten weniger belastend für die Anwohner sind. Und wir haben jetzt im Gerichtsverfahren mehrere Varianten vorgetragen, die aus unserer Sicht lärmgünstiger sind. Dass es solche Alternativen gibt, zeigt im Übrigen auch die Planfeststellung selbst. Dort wurde ja auch mit Flugrouten gerechnet. Und es gibt eine Variante, die führt über einen Kilometer weiter östlich an Halle vorbei, würde also die jetzt dichter besiedelten Gebiete nicht betreffen.
Mhm. Und gibt es eine Begründung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und warum man sich jetzt trotz dieser bestehenden Alternativen, die ja scheinbar auch jetzt nicht neu sind, wenn sie 2004 schon festgestellt wurden, warum man sich dann trotzdem eben auf die besiedelten Gebiete konzentriert, in Anführungsstrichen?
Man behauptet letztlich, dass die Anzahl der Betroffenen nicht so wahnsinnig hoch wäre. Es gäbe noch dichter besiedelte Gebiete in Halle, die ja nicht überflogen würden.
Die Innenstadt.
Sei die Abwägungsentscheidung deshalb nicht zu beanstanden.
Mhm.
Außerdem werden natürlich Sicherheitsaspekte angeführt, von denen wir aber davon ausgehen, dass wir die entkräften können.
Mhm. Aber das klingt ja jetzt so ein bisschen paradox für mich. Wir fliegen nicht über die Innenstadt, deswegen können wir...
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIP FM.